Also wenn jemand sagt, ach, ich würde so gerne mit dem Rucksack durch Südamerika fahren, aber ich habe so ein bisschen Angst, dann würde ich sagen, dann mach's mit Angst. Und nicht, dann bekämpfe die Angst, sondern nimm die mit, nimm die an die Hand, pack sie in den Rucksack und es ist okay. Das ist okay, nicht der super coole Reisende zu sein, also der ich selbst eben auch überhaupt nicht bin.
Hallihallo, herzlich willkommen zum Off the Path Reisepodcast. Heute wieder mit einem spannenden Gast oder einer spannenden Gästin. Julia ist zu Gast. Julia Finkernagel hat dieses Buch geschrieben, Reisefieber, und darüber sprechen wir. Wahnsinnig, wahnsinnig spannendes und kurzweiliges Gespräch. Unglaublich sympathisch. Und ja, wir sprechen über Fettnäpfchen, Geschichten, die ich auch noch nie erzählt habe, ehrlich gesagt. Ihre Erfahrungen, warum eine Entscheidung ihr ganzes Leben geändert hat und warum es wichtig ist, mutig zu sein und aber auch es okay ist, Angst zu haben vom Reisen. Noch ein paar Tricks und Tipps, wie man mit Reiseangst vielleicht auch umgeht und Angst im Allgemeinen. Das ganze Buch und alle Infos zu ihr findet ihr in den Shownotes, wenn es euch im Nachhinein interessiert. Und wir haben auch viel über unsere Gruppenreisen gesprochen. Gehört auch einfach dazu, weil sie halt eben für viele halt auch so lebensverändernd sind. Und das meine ich wirklich im Ernst. Also manchmal spiele ich es halt einfach so ein bisschen runter. Aber es ist so, unsere Reisen sind anders. Etwas, was ihr, glaube ich, bei vielen anderen Veranstaltern nicht bekommt. Zumindestens ist das so das, was ich von den Teilnehmern höre, die mit uns reisen. Es verändert oftmals das Leben. Oder sie haben auf jeden Fall das Potenzial, weil sie halt eben sehr intensiv sind, sehr viel erlebt in sehr kurzer Zeit. Und wenn dich das inspiriert, dann schau doch einfach gerne mal vorbei. Wir bieten ja immer wieder unterschiedliche Reisen zu unterschiedlichen Daten an. Ich weiß, es passt nicht immer für jeden. Wenn wir mehr Termine anbieten würden, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher, aber das geht halt eben auch nicht. Ich bin auch nur ein Mensch und ich führe alle unsere Reisen noch persönlich. Und solange das so ist, wird es immer nur individuelle Termine geben und die müssen natürlich halt eben auch für euch passen. Wenn ihr ein bisschen flexibel seid, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal an einer meiner Reisen oder unserer Reisen teilnehmt. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und wenn ihr jetzt neu hier seid, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch bleibt und den Podcast abonniert, damit wir dann nächste Woche weitermachen können mit der nächsten spannenden Geschichte. Und im Archiv findet ihr auch nochmal ungefähr so 350 Folgen hier im Off the Path, der Reise-Podcast in unserem wöchentlichen Format, und ungefähr nochmal 350 Folgen in unserem Off the Path Daily Podcast, der jeden Montag bis Freitag veröffentlicht wird. Ganz viel Spaß mit Reisefieber bzw. mit Julia und bis zum nächsten Mal.
Hallo Sebastian, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Das ist schön, denn ich freue mich auch, dass wir heute ausführlich über dein neues Buch sprechen. Es ist bei dir im Hintergrund mehrmals vertreten, das ist ganz, ganz toll. Es ist hier einmal auch nochmal vertreten. Top. Reisefieber heißt es. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz interessant. Ich habe es mir durchgelesen und als ich den Titel das allererste Mal gesehen habe, ohne den Inhalt zu kennen, habe ich mir ein bisschen was anderes runter vorgestellt. Was genau, erzähle ich dir gleich. Erzähl du mir erst, was das für dich bedeutet und was das Buch beinhaltet.
Also ich bin ein absoluter Reisefiebertyp selber. Wenn du mir irgendeinen Plan um die Ohren haust, irgendeine Reise, wir könnten das und das machen, das und das steht an, dann kommt bei mir die totale Begeisterung. Dann kommt also so eine Euphoriephase, dann kommt Blindes, dann mache ich das, dann hole ich mir noch ein Buch, einen Reiseführer, dann überlege ich, was ich da alles sehen will, und dann kurz vorher kommt so ein bisschen die Panik. Was nehme ich mit? Könnte ich was vergessen? Was mache ich, wenn ich was vergesse? Vielleicht ist es gar nicht so toll. Habe ich das alles gut organisiert? Was passiert in der Zwischenzeit hier? Und diese Mischung aus der großen Freude mit so ein bisschen Schiss oder Manschetten, das ist für mich Reisefieber. Und das habe ich jedes Mal bei jeder einzelnen Reise.
Das habe ich jetzt gerade.
Ja, du hast es erzählt, genau. Morgen
geht's für 2 Monate in südliche Afrika und ich reise mein Leben lang, seit über 15 Jahren professionell und nach wie vor ist das vor jeder Reise. Was musst du noch alles machen? To-Do-Listen, alles abhaken. Ich meine, ich bin viel offline und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich dachte, als ich den Titel gelesen habe, weil Fieber ja oft auch mal mit einer Krankheit zu tun hat, und es geht mir so oft, dass ich, weil ich halt eben professionell reise, beruflich so viel unterwegs bin, dass wenn ich zu Hause bin, dann will ich immer unterwegs sein. Und wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich wieder zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl.
Ja, total, total.
Und dieses so, auch so ein bisschen mit Zufriedenheit, also dass man immer irgendwie zwischen den Stühlen ist, weil Reisen halt auch sehr anstrengend sein kann, vor allem, wenn man es halt lange betreibt, wenn die Reise halt eben nicht ein paar Tage, sondern ein paar Wochen oder Monate, wie jetzt in dem Fall ist, was jetzt ansteht.
Kennst du das auch? Das gehört für mich nämlich auch dazu, dieses kurz bevor man losfährt, so wie es bei dir jetzt gerade ist, ne, morgen geht's los, dann fühle ich mich die letzten 2-3 Tage ganz schlecht und denke, jetzt muss ich weg. Jetzt ist es gerade so schön, ach, jetzt ist doch Mai und im Garten und jetzt blüht alles und ich bin nicht dabei. Und dann habe ich immer so ein, ich glaube, ich bin so ein FOMO-Typ. Ich darf nichts verpassen, weder zu Hause noch woanders. Und dann habe ich vorher schon Heimweh. Aber in dem Moment, wo es dann losgeht, wo ich dann zum Flughafen fahre oder in den Zug steige oder so, ist das vergessen. Da ist dann alles fein. Aber ich habe auch immer diesen, auch dieses zwischendurch dann, ich bin ja, wenn ich unterwegs bin, auch zum Arbeiten unterwegs mit Drehteam, dann habe ich zwischendurch auch so dieses Gefühl, oh, wenn ich wieder zu Hause bin, oh, das wird so ruhig. Ich werde mal einen Nachmittag nur auf dem Sofa liegen und an die Decke starren. Dann bin ich wieder zu Hause, starre an die Decke und denke so nach 10 Minuten, ja gut, jetzt könnt's eigentlich wieder losfahren. Ja. Also es ist immer beides und ich glaube, es ist wichtig, dass man so das richtige Maß findet. Ne?
Ja, absolut. The point of no return. Wenn du einmal dich jetzt ins Taxi gesetzt hast oder in den Zug oder in den Flieger und du weißt so, egal was du jetzt vergessen hast, also entweder du kannst es noch halt unterwegs besorgen oder es ist halt egal, weil du bist jetzt unterwegs.
Und wie krass das ist, wie egal das wirklich ist, wenn man was vergisst, ne? Also das ist eigentlich, ist ja fast nichts, also deinen Pass solltest du haben und vielleicht eine Kreditkarte, aber ansonsten.
Das ist für mich, das ist eigentlich nur diese 2 Dinge, die wichtig sind. Also alles andere kann man halt entweder, wenn man es sich leisten kann, ersetzen oder aber es ist halt eben einfach wirklich nicht wichtig.
Genau.
Also,
kenn ich total.
Ja, sehr, sehr schön. Was war dein Auslöser? Warum hast du dieses Buch geschrieben?
Aber da muss ich ganz weit ausholen. Das Buch habe ich geschrieben, weil ich viele Reisen mache und immer gefragt werde, was ich mache. Soll ich mal vorne anfangen? Sonst
muss
ich rückwärts erzählen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe mal in einem ganz anderen Leben gearbeitet. Ich habe im mittleren Management gearbeitet, am Frankfurter Flughafen und hatte so einen ganz normalen Bürojob. Und hatte eine vorgezogene Midlife-Crisis, nachdem ich nämlich eine Nepal-Reise gemacht hatte. Und habe gedacht, ich weiß nicht oder habe mich gefragt, kann ich diesen Job noch mein Leben lang machen? Wie kann ich das rauskriegen? Ich muss mal aus dieser Tretmühle raus und habe um ein Sabbatjahr gebeten. Und in diesem Sabbatjahr bin ich um die Welt gereist mit Rucksack und habe Reiseberichte geschrieben. Und die Reiseberichte sind beim Fernsehen gelandet. Und die haben mich eingeladen für ein Praktikum und haben gesagt, wir können dir nichts versprechen, aber wenn du Lust hast, kannst du mal 2 Monate bei uns in verschiedene Redaktionen reinschnuppern. Und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Es kommt nicht raus am Flughafen, weil es ist ja innerhalb des Sabbatjahrs, das mache ich jetzt. Und dann gehe ich wieder zurück. Und dann bin ich aber dort hängen geblieben und die hatten die Idee für so eine Reisesendung und hatten irgendwie mit mir sozusagen die gefunden, wo sie gesagt haben, das könnte passen. Dann musste ich einen Testfilm machen. Ich hatte ja noch nie einen Film gemacht. Und so bin ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und die Sendung gibt's. Ja, das ist auch, also jetzt so rückblickend ist es ja völlig surreal alles. Das kannst du ja nicht planen. Und diese Sendung gibt's seit 2008. Die heißt Ostwärts. Da sind auch immer mal so ein paar Folgen in der ARD-Mediathek. Und nach 10 Jahren habe ich gedacht, ich will mal die Geschichten aufschreiben. Und dann habe ich nacheinander 2 Bücher geschrieben. Das sind so die Geschichten von hinter den Kulissen. Die heißen auch Ostwärts und immer wieder Ostwärts. Und damit, mit diesen Büchern, war ich dann immer mal auf Lesungen. Und auf diesen Lesungen, also wo ich nicht mit gerechnet habe, waren einfach Menschen, die auf mich zugekommen sind und sich bedankt haben und gesagt haben, jetzt habe ich den Mut gefunden, das auch zu machen. Vielen Dank. Und dann gibt's halt immer auch Fragen, was nehme ich mit, wie mache ich das? Aber bei dir ist ja einfach, du hast ja bestimmt keine Angst. Und habe ich gedacht, damit möchte ich mal, also das möchte ich mal aufklären sozusagen. Ich habe auch Angst, ich habe auch, tue mich auch mit manchen Sachen schwer und habe einfach diese ganzen Fragen mal in ein Buch gepackt. Und so ist dieses aktuelle Buch Reisefieber entstanden. Also es sind ganz viele Antworten drin, da sind Tipps drin, da sind so ein liebevoller Arschtritt, will ich mal sagen, dass man sein Ding macht und dass es auch okay ist, wenn man sich schwer damit tut.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, dass auch das, also es braucht einfach extrem viel Mut, ne? Also so eine Entscheidung für ein Sabbatjahr oder für eine Reise allgemein. Es gibt ganz, ganz viele, ich glaube, viele, die vielleicht jetzt hier zuhören und den Podcast abonnieren, die können sich da vielleicht nicht so ganz mit identifizieren, weil sie halt eben sehr, sehr gerne reisen, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute auch Angst vor dem Reisen haben und aber trotzdem neugierig sind auf das, was da gibt. Also habe ich sogar, mein Bruder und ich, wir könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich bin der halt überall lebt, unterwegs ist, nur am Reisen ist, jeden Cent ins Reisen investiert. Mein Bruder, null, gar nichts. Und es gibt aber auch viele Familienmitglieder, die wirklich keine Erfahrung damit haben. Und ich versuche da immer so zu pushen und zu pushen. Aber es gibt halt eben viele Bedenken. Und die Welt ist gefährlich und es gibt auch andere Bedenken. Mhm. Und deswegen finde ich das gut, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und deswegen finde ich es gut. Deswegen sollten auch ganz, ganz viele. Es ist ein tolles Geschenk für jeden, der gerne mal verreisen möchte, aber nicht weiß, wie und wohin und den letzten Arschtritt vielleicht braucht.
Ja, oder ein Gap hier machen will oder so. Also ich finde das mit dem Pushen immer schwierig. Früher habe ich auch immer gedacht, ach, ich muss die Leute pushen. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass indem ich einfach nur mein Ding mache, das reicht schon, dass andere davon vielleicht inspiriert sind und sagen, okay, wenn die sich das traut, vielleicht traue ich mich das auch. Und es gibt ja auch viele, also ich weiß noch, als ich dann am Flughafen, als ich wirklich gegangen bin und ich musste 3 Führungsebenen fragen, ob ich ein Jahr frei kriege. Ich war die erste am Flughafen, die das überhaupt bekommen hat. Heute ist ja ein Sabbatjahr gang und gäbe, aber da war das so, was ist mit dir?
Wir sprechen von welchem Jahr? Also du hast ja 2008 gerade gesagt, dass die Sendung es gibt. Also genau, also genau. Entsprechend ist das ja, ich meine, das muss man sich ja gar nicht, das ist ja dass ja das nächste, das bald wirklich sehr, sehr lange her ist. Also das ist ja wirklich lange her. Das war ist ja eine ganz, ganz andere Zeit gewesen.
Da gab es noch keine Smartphones. Da warst du wirklich alleine unterwegs. Ich habe alle 3-4 Wochen im Internetcafé gesessen und meine Reiseberichte geschrieben. Mhm. Und das war wirklich mein einziger Kontakt sozusagen nach Hause. Und aber als ich gegangen bin, hat unser Bereichsvorstand zu mir gesagt, Frau Finkernagel, Sie machen das, wovon wir alle träumen. Und das fand ich so schön, also das sich auch zuzugestehen. Die einen machen Karriere, die bleiben dabei. Und dann gibt's immer so ein paar Verrückte, die brechen aus dem System, weil sie nicht anders können. Und die machen dann das für die anderen mit. Und das finde ich irgendwie schön. Jetzt bringe ich halt quasi immer meine Geschichten mit. Ich erzähle wahnsinnig gerne. Das war was mir bis zu dem Sabbatjahr nicht klar war. Das mache ich schon immer. Aber mir war nicht bewusst, dass das meine große Leidenschaft ist. Und das ist sozusagen das ist mein Geschenk an die Welt sozusagen.
Ja, aber das ist toll, das ist richtig cool. Also du bist der Reisebranche treu geblieben auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, dass der alte Job halt mit dem, was du heute tust, sehr weit entfernt ist.
Ja, absolut.
Aber dennoch in der groben gleichen Industrie. Nepal hast du ganz kurz angesprochen.
Ja.
Diese Reise gewesen ist, die quasi die vorgezogene Midlife-Crisis ausgelöst hat. Ja. Kannst du das jetzt im Nachhinein sogar beziffern, was genau es war? Also wo war das Problem, also dass du da raus musstest?
Also Nepal war meine erste Rucksackreise. Ich hatte keinen Rucksack, ich hatte noch nie einen Trek gemacht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das alles geht. Und ich hatte eine Freundin, die mir erzählt hat, dass sie das vorhat. Und da war ich total angefixt und habe gedacht, wie geil ist das denn? Sagte sie, komm doch mit, wir sind schon zu zweit, vielleicht finden wir noch eine vierte Person, wir machen das jetzt. Und ich hatte von dem Moment, wo ich das gebucht habe, bis zum Abflug, es waren nochmal so 3-4 Monate oder so, habe ich keine Nacht mehr durchgeschlafen und hatte tierische Angst habe. Und ich hatte so eine surreale Angst, in Nepal zu sterben. Und hinterher nach der Reise hat jemand zu mir gesagt, man fährt auch nicht nach Nepal, wenn man nicht sein Leben ändern will. Ich weiß nicht, ob das nur für Nepal gilt oder ob das auch, wenn so wie du jetzt Botswana oder Namibia, weißt du, solche Länder, das ist ja was, das macht ja was mit einem. Dann kommst du zurück, dann sitzt du wieder in deinem klimatisierten Büro und gehst um 11.45 Uhr in die Kantine und, also geht nicht jedem so, aber mir ging es so, ich habe mich wirklich gefragt, ist das das schon? Ist das jetzt mein Leben? Und das war, für mich war Nepal da der Auslöser. Ich kann dir gar nicht sagen, war es das Land oder war es die Wanderung? Ich glaube, es war einfach dieses, ich war ganz weit weg. Und dann beim Bergwandern ist das ja auch so, du läufst bergauf und du lässt irgendwie alles Unwesentliche im Tal. Du hast überhaupt nicht irgendwie die Kraft, da deine Gedanken mitzunehmen. Und nur was wesentlich ist, bleibt dann irgendwie so bei dir.
Hast du Erfahrungen mit All-Inclusive-Pauschalreiseurlaub?
Ja. Also danach nie wieder, aber davor schon. Ja. Und ich fand das total toll. Also ich war, als ich noch da meine Mitarbeiter hatte und voll im Stress war und wir hatten viele Projekte und so, da habe ich dann mal so eine Woche Türkei gebucht in so einem schönen Resort, wo halt alles war. Da konnte ich Sport machen, da gab es dreimal am Tag was zu essen. Ich hatte 4 Bücher mit und habe mich an den Strand gelegt. Ja. Das ist mir heute unvorstellbar, aber ich fand das super.
Und es gibt, und es ist auch bestimmt auch wirklich toll und auch wichtig. Es ist aber nicht lebensverändernd.
Hey, kurz Werbung in eigener Sache. Ich bin Sebastian Canabis und der Host des Podcasts. Ich bin Reiseblogger, Abenteurer und Gründer von Off the Path. Seit über 15 Jahren nehme ich Menschen online mit auf Reisen. Seit etwas über 7 Jahren auch als Reiseveranstalter unserer ganz eigenen Abenteuer. Am 13. Juli um 20 Uhr laden wir dich zu einem kostenlosen Live-Webinar ein. Wir stellen dir unsere Gruppenreisen für 2026 vor. Nach Costa Rica, Finnland, Namibia, Botswana und 2 brandneuen Reisezielen, die wir exklusiv an diesem Abend enthüllen. Und eine davon wird vermutlich innerhalb von weniger Stunden oder Tagen ausgebucht sein. Allein deshalb lohnt es sich also, live dabei zu sein. Unsere Reisen sind anders. Sie sind wild, intim, einzigartig. Wir nehmen dich mit an die schönsten und abgelegensten Orte der Welt, zeigen dir, wie beeindruckend unser Planet ist. Und unterwegs lernst du nicht nur über Tiere und Natur, sondern vielleicht auch über dich selbst. Und warum haben wir eine 100%ige Weiterempfehlungsquote? Warum haben in Finnland 9 von 10 Teilnehmern direkt wieder gebucht? Finde es im Webinar heraus und vielleicht bald auch auf einer unserer Reisen. Das war's übrigens noch nicht. Es gibt noch eine Überraschung, die du nur an diesem Abend erfährst. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet, also geh auf offthepath.com/webinar und melde dich kostenlos an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.
Das ist das genau. Also ich glaube, die große Veränderung hast du immer dann, wenn du wirklich aus deiner Komfortzone raustrittst, weil dann trittst du ja in die Wachstumszone und dann kann was passieren. Und ich kann aber auch total verstehen, wenn Leute, Job, Kinder, alles zu wuppen haben, dass die sagen, Entschuldigung, in den 2 Wochen möchte ich gerne einfach nur wo sein und nichts müssen. Kann ich total verstehen.
Ja.
Also deshalb stimmt auch nicht ganz. Ich traue auch mir zu, heute noch so eine Reise mal irgendwann zu buchen wieder. Ich hätte nur Angst,
gerade an dem Punkt.
Ja. Einfach mal so eine Woche. Die Kinder sind versorgt, die gehen in den Miniclub, weißt du? Oh, schön.
Manchmal denke ich mir mal, so eine Woche einfach mal nichts tun. Das wäre doch auch eigentlich echt ganz toll, ja. Weil seitdem ich halt ein Kind habe, ich hab erst seit etwas über einem Jahr ein Kind, ist das Leben halt eben nicht mehr so, wie es vorher war. Und seitdem denke ich ab und zu drüber nach. Aber sobald ich im Busch bin, und der Busch ist für mich dieser lebensveränderte Ort, super intensiv, man wächst über sich hinaus und man lernt so wahnsinnig viel über sich und die Welt und wie so alles so entstanden ist und wie so alles zusammenhängt und wie fragil alles ist und wie fragil am Ende halt auch wir sind. Und wenn ich wieder nicht zurück bin, dann weiß ich gehöre nicht an den Pool. da langweilig. Für mich ist es einfach viel zu langweilig. Ich muss halt immer irgendwie was erleben und aktiv sein. Ja. Und deswegen weiß ich am Ende des Tages immer, dass ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen habe. Und wenn ich jetzt irgendwie übermorgen dann in Windhoek lande und da mich ins Auto setze und in die Wüste fahre, dann weiß ich,
wenn Windhoek dich einmal anlächelt, ist aller Schmerz vergessen.
Hier kann ich atmen, hier bin ich, genau. Und dieser ganze Stress ist dann auch vorbei.
Ich finde auch, wenn du so einen Pauschalurlaub machst, triffst du ja auch andere Menschen, als wenn du jetzt eine Rundreise machst oder eine Wandertour machst. Und da finde ich, also ich ziehe mehr Inspiration aus den anderen Begegnungen, als aus Begegnungen, die ich vielleicht irgendwo am Pool mache. Obwohl ich meine beste Freundin im Pauschalurlaub am Pool kennengelernt habe vor 20 Jahren. Also da gibt's bestimmt immer Ausnahmen. Aber wenn du mich fragst, mit welcher Gruppe würde ich mich lieber unterhalten, dann ist das eher die Wandergruppe in Georgien wahrscheinlich, als weil ich jetzt auch vielleicht eine andere Lebenswirklichkeit habe.
Ja, das unterstreiche ich. Also ich sehe das ja, ich bin ja Reiseveranstalter, ne, für Gruppenreisen, für kleine Gruppenreisen und so. Und das ist so cool zu sehen, wie die Menschen über sich hinauswachsen. Mhm. Und aber auch bei uns kommen sie hin und haben Angst vor Wüste. Kommen, also unsere Reisen sind sehr intensiv, sehr Wildlife-lastig. Wir sind Safari-Guides. Und sie kommen und haben Angst, wir gehen kajaken mit Walen oder mit Orcas in Kanada und haben Angst vor Meer und Tieren und so weiter und wachsen dann über sich hinaus und sagen, das ist das Beste überhaupt und buchen dann die nächste Reise. Oder haben Angst vor Elefanten und sehen dann diese Tiere und weinen und so und wachsen über sich hinaus und machen dann immer die nächste und noch eine und noch eine und noch eine. Und das ist halt eben das Coole, dieses zu sehen, wie Leute über sich hinaus wachsen und halt eben bei uns halt eben, sie buchen eine Reise und keinen Urlaub. Auch wenn sie, also das ist halt eben.
Aber natürlich habt ihr dann für sie ja auch viel vorbereitet, die kriegen wahrscheinlich von euch eine
Packliste. Klar, keine Frage, so. Also genau.
Das ist
also,
natürlich, das ist Bombe.
Genau, also das ist halt eben das und dafür ist halt eben Kapitel 3 halt eben so gut, ne, wo du halt, oder Kapitel 2 und 3 am Ende, also Kapitel 2 ist halt so dieses Packlisten, das kriegt man bei uns halt immer mit, aber bei dir ist es halt eben auch so, dass du halt die Leute halt auch an die Hand nimmst, so gesehen, und sagst, okay, schau mal, das brauchst du alles, damit du halt perfekt vorbereitet bist und halt eben so ein bisschen die Angst halt eben auch nehmen, ne?
Ja, also ich glaube, das ist so, ich werde ganz oft von jemandem gefragt, ich fahre in die Antarktis, ich gehe segeln in die Antarktis, was muss ich denn da einpacken? Oder ich mache eine Kreuzfahrt Hurtigrouten. Wo ich denke, ich habe beides noch nicht gemacht, aber ich war schon in polaren Zielen. Ich war im Baikalsee, ich weiß, wie das ist, wenn es minus 25 Grad ist und du willst aber den ganzen Tag draußen sein. Worauf muss ich da achten? Worauf kann ich verzichten? Und diese ganzen Sachen, meine Fehltritte sozusagen, was habe ich mitgenommen und nicht gebraucht? Und was war aber so essentiell, dass ich das unbedingt jedem sagen will? Das kriegt man dann von mir aufs Auge. Plus, was musst du unbedingt alles probieren? Wen musst du besuchen? Wo musst du hin? Und so ist das halt gekommen. Kommen, dass ich da meine Tipps quasi verpackt habe. Und im dritten Teil von dem Buch, das ist so ein bisschen der Psychoteil. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und da geht es ja auch viel um Mut fassen, Vertrauen fassen, aus sich herausgehen. Und da habe ich nochmal so diese inneren Aspekte selber gelernt und selber auch für mich festgestellt, ach so, wie ist es denn bei mir beim Reisen? Wurde mir plötzlich klar, warum bin ich denn immer so? Warum geht's mir denn immer so am ersten Tag, wenn ich wo ankomme? Warum fühle ich mich total fremd und denke, boah, ich würde am liebsten wieder nach Hause, mega anstrengend. Das ist bei mir so, das habe ich jetzt akzeptiert und jetzt kann ich mich drauf einstellen. Und da habe ich einfach so ein bisschen diese innere Reise, die wir machen, wann immer wir uns auf Reisen begeben, das habe ich da beleuchtet und eben auch dieses, dass man nicht seine Angst unterdrücken muss. Also wenn jemand sagt, ich würde so gerne mit dem Rucksack durch Südamerika fahren, aber ich habe so ein bisschen Angst, dann würde ich sagen, dann mach's mit Angst. Und nicht, dann bekämpfe die Angst, sondern nimm die mit, nimm die an die Hand, pack sie in den Rucksack und es ist okay. Das ist okay, nicht der super coole Reisende zu sein. Also der ich selbst eben auch überhaupt nicht bin.
Ja, ja. Aber ich glaube, es gibt ja diese, es ist auch so richtig lange her, es gab mal diese five Regrets
on the Deathbed. The Dying.
Genau,
ja, of the Dying. Ja, ne? Oh ja, und, das ist ein schönes Buch.
Und eines der Nummer eins Dinge, die man halt, das deutsche Wort, Regret.
Bereut.
Bereut?
Ja. So, ja. Ja.
Ist halt eben die Dinge, die man nicht gemacht hat.
Ja.
Ja. Und ich glaube halt, das ist, also ich finde halt, Angst ist so ein, Angst ist was ganz, ganz Wichtiges. Angst hilft uns, bei der Sache zu sein und zu konzentrieren, die
und
Dinge wirklich auch wahrzunehmen, genau, ja. und zu schützen. Aber es sollte uns halt eben nicht davor, also diese Erlebnisse halt eben nehmen. Ne? Wir sollten uns dem Ganzen halt schon stellen, beziehungsweise es gibt halt zwei verschiedene Arten von Angst. Ist das jetzt, nimmt es einen krassen Einfluss auf mein Leben? Nimmt es mir mein Leben? Also ist es so gefährlich? Oder könnte es mein Leben bereichern, nur ich habe Angst vor dem Unbekannten, was danach ist?
Also ich glaube, dass ich zum Beispiel vor Nepal solche Angst hatte, weil irgendwie mein Unterbewusstsein gespürt haben muss, das ist life-changing. Diese Reise so weit weg, alleine mit dem Rucksack und da durch die Berge laufen, da ist ja auch wirklich was gestorben. Also da ist ja mein Büro, ich sozusagen, ist ja dann irgendwie, lag dann im Sterben. Und da hat sich was verändert. Und ich glaube schon, dass man das vielleicht spürt.
Die karrieretriebene Julia ist gestorben? Ja.
Mit allen Sicherheiten, mit Festanstellungen, mit einem Top-Gehalt. Alles war so sicher in meinem Leben. Aber es war eben alles auch schon so vorgeschrieben. Also ich war auch die einzige von uns vier Mädels, die postuliert hat, ich bin mit dem absoluten Traummann zusammen. Da muss ich nichts ändern in meinem Leben. Und ich habe den absoluten Traumjob. Und ich war nach 3 Wochen nach der Rückkehr, war ich getrennt. Und nach 6 Wochen saß ich mit feuchten Augen und zitterndem Kinn bei meinem Chef im Büro und habe gesagt, ich glaube, ich muss mal hier raus. Und das ist alles ausgelöst worden. Und ich bin so froh, dass ich das nicht vorher wusste, dass mir keiner das vorausgesagt hat. Ja. Diesen ganzen Weg seit 2008, was noch alles passiert.
Ja, ich kenne viele solcher Geschichten. Reisen ja. macht sowas mit einem. Und manchmal denke ich so, also ich nutze das jetzt zum Beispiel nicht als ein Argument, um mit uns zu reisen, weil
könnte man
aber es passiert. Es schon oft passiert, dass man mit uns unterwegs ist und dann halt solche Dinge passieren. Aber ich will damit nicht jetzt Werbung für mich machen, aber das ist halt eben, das ist das, was eine gute Reise halt macht. Ich will damit nicht sagen, dass eine gute Reise dich aus deinem Leben reißt und alles auf den Kopf stellt. Aber es könnte ein paar Dinge neu sortieren, die von denen man meint, dass sie gut sind oder fest sind. Aber man wird merken, dass hier und da, du hast gerade so eine schöne Wand hinter dir, so ein Stein locker ist, der halt vielleicht mal ausgetauscht werden muss.
War auch locker, habe ich selbst repariert.
Ja, sieht gut aus.
Ein Riesenriss drin. Deshalb ist die Wand jetzt freigelegt. Wusste ich auch nicht vorher, was da drunter ist.
Aber das sieht toll aus. Ja. Aber das ist halt eben, glaube ich, halt, man muss sich den Ganzen halt eben öffnen, beziehungsweise halt offen dafür sein. Ansonsten, wenn man es halt eben nicht ist, kann man halt eben auch einfach in die Türkei am Pool gehen.
Ja, und auch das ist in Ordnung. Also ich glaube, wenn man innerlich so einen Ruf spürt, in sich drin, dann kann man trotzdem noch 3 Pauschalurlaube machen. Und irgendwann, wenn das groß genug ist, dann macht man die andere Reise. Und dann sagt man, jetzt traue ich mich was, jetzt mache ich was anderes. Und das ist ja auch total in Ordnung. Und dann muss man ja auch nicht alleine auf den Mount Everest steigen, sondern dann sucht man sich vielleicht Mitstreiter oder man macht es organisiert. Diese Nepal-Reise war ja auch organisiert. Und wenn ich für ostwärts unterwegs bin, habe ich immer in jedem Land einen einheimischen Gastgeber, was total schön ist, weil das ist jemand, der sein Land so gut kennt, der Deutsch spricht und der mir seine Kultur und alles so näher bringen kann. Das ist was, das hast du nur, wenn du quasi eine geführte Reise machst. Wenn du ganz alleine losziehst mit dem Rucksack, also auf meiner eigenen Rucksackreise, ich bin jetzt nicht mit so vielen Thailändern und Laoten und Kambodschanern ins Gespräch gekommen. Mal mit ein paar, aber ich konnte natürlich nicht in diese Tiefe einsteigen, wie wenn ich mit einem Georgier 4 Wochen sein Land bereise. Ja. Das ist einfach nochmal was ganz anderes.
Ja, absolut. Du hast ja, also deine Fernsehsendung Ostwärts, also das ist ja das quasi, was nach deinem Praktikum entstanden ist. Du hast ja dann auch noch 2 Bücher geschrieben, jetzt das dritte. Und bist ja voll in diesem Reise-Ding drin. Und das finde ich eigentlich ganz cool, was halt aus einer Entscheidung damals, man ist, also wenn man das gewusst hätte, hätte man vielleicht, also wenn man das Endresultat gewusst hätte, hätte man sofort sich entschieden, aber das Coole ist ja, dass man nicht weiß, wo die Reise hingeht, ne? Und ich finde das, aber ich habe mal irgendwann mal den Spruch gehört und der ist ja so klischeehaft, am Ende wird alles gut, wenn es nicht gut ist, ist nicht das Ende. Ja. Das ist so ein weiß ich nicht, Spruch, aber der ist schon so ein bisschen mit drin, ne? Und bei dir ist es noch nicht zu Ende, da kommt noch ganz, ganz viel. Das Leben ist halt auch eine dauernde Reise und besteht aus Veränderung. Aber es ist so cool, dass wenn du diese eine Entscheidung nicht getroffen hättest, dann wäre das Leben auch gut geworden, aber es wäre halt komplett anders geworden.
Ja, genau. Also ich wäre über kurz oder lang da angekommen in diesem Gefühl, ich mache das, was ich machen will. Das, was ich tue, fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern das ist alles so, mit so viel Freude verbunden. Manchmal ist es einfach zeitlich ein bisschen viel, dann ist es anstrengend. Aber jedes Einzelne, was ich mache, auch den Podcast, das sind alles Sachen, die sind so toll. Das ist so eine Freude. Ich hätte es vielleicht auch gar nicht falsch entscheiden können. Dann hätte ich es ein paar Jahre später entschieden, dann hätte ich was anderes gemacht.
Ja.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jemals am Ende sein werde. Also das ist ja auch dieses Ding mit der Komfortzone, ne? Jetzt ist gerade alles komfortabel, dann muss wieder was Neues kommen. Letztes Jahr hat der Sender gefragt, willst du einen Podcast machen? Da habe ich gesagt, ja klar, das ist kein Problem. Bis ich gemerkt habe, wie krass das ist, einen Podcast zu machen. Das ist richtig Arbeit. Und Da habe ich dann wieder die Komfortzone verlassen und wieder was Neues dazugelernt. Und so kommt immer was Neues. Und ich glaube, selbst wenn man verharrt auf der Stelle und sagt, nee, ich will das nicht, hier so wie es jetzt ist, ist gut, dann passiert irgendwas von außen. Irgendwelche äußeren Einflüsse schubsen uns da raus. Und je mehr ich das akzeptiere und sage, das wird immer, immer weitergehen, kann ich meinen Frieden damit machen.
Ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde, ich glaube, dieser Mix aus diesen Reisen, also deswegen liebe ich ja auch meinen Job so sehr und deswegen mache ich ihn ja auch schon seit über 15 Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir halt auch so ist. Also Reisen, also es gibt keine schlechten Reisen. Jede Reise bringt immer irgendwas. Irgendein Aspekt bringt dir immer was. Und wenn du das halt eben noch mit Medien verbindest, dann bleibst du halt eben nie stehen, weil Medien sich halt auch ständig entwickeln. Und das ist auch anstrengend, auf eine ganz andere Art und Weise, ständig halt irgendwie am Ball zu bleiben. Aber ich glaube halt eben diese Kombination aus diesen zwei unterschiedlichen Welten, die komplementieren sich aber dann doch dennoch. Mhm. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, und ich finde, selbst, also wenn es eine vermeintlich schlechte Reise ist, also wenn alles schief geht, sind das ja auch Geschichten, die man zu Hause erzählt.
Lass uns über Fail sprechen, genau.
Ja, also wir haben bei Ostwärts von Anfang an die Prämisse gehabt und ich finde, dass wir damit einzigartig sind im deutschen Fernsehen. Das ist nicht so eine Schönwettersendung, wo alles gut geht, wo wir vorher besprechen und ich bin die freundliche, wissende Moderatorin, die ihre Gäste begrüßt, sondern ich bin ein privater Mensch, der eine Reise macht und Erfahrungen macht, wo total viel schief geht. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir filmen jede Panne mit. If it's wrong, it's right for television. Und deshalb ist sie auch so lustig, weil es passieren wirklich Katastrophen. Wir waren mit dem Hausboot in Masuren unterwegs und haben dieses Boot auf Grund gesetzt. Und das stand nicht im Drehbuch. Und das hat mich völlig fertig gemacht in dem Moment, wo es passiert ist, weil ich gedacht habe, wir kriegen die Kaution nicht zurück. Das Boot ist kaputt. Wie sollen wir hier weiterdrehen? Und das war so krass alles. Und dann haben wir versucht, das Boot anzuschieben. Und ich hatte einen sehr lustigen polnischen Begleiter, der dann ins Wasser gegangen ist bei 9 Grad und das uns freigeschoben hat sozusagen. Und erst als wir im Schnitt waren für den Film und die Cutterin, die hat sich kaputt gelacht, weil die meine Panik gehört hat in der Stimme. Und dann hat die gesagt, pass mal auf, du bleibst jetzt mal einen halben Tag zu Hause. Ich bastel hier was zusammen und dann guckst du dir das an. Und wir haben so gelacht, als wir es gesehen haben am nächsten Tag. Ich hätte nie diese Stellen rausgesucht, weil die mir nicht aufgefallen sind oder die waren in meiner Erinnerung, waren die eben nicht toll, weil das war nicht toll. Aber es ist im Nachhinein super witzig geworden. Und das ist dann... Also ich brauche selber noch manchmal Zeit, um das zu verarbeiten, was da jetzt passiert ist. Deshalb bin ich so glücklich, dass ich dann noch sozusagen die Bücher geschrieben habe. Und jetzt mit dem Podcast kann ich nochmal Revue passieren lassen. Was war denn da eigentlich? Was ist denn da in Wirklichkeit passiert? Und das ist halt, das ist einfach, also wie lange ich von solchen Geschichten zehre, ja, jahrelang, das ist irre.
Ja, absolut. Und ich finde, da geht es auch wieder zurück in die Psychologie. Ich habe schon richtig viel Mist erlebt auf meinen Reisen. Viele Krankenhausaufenthalte, die ich mir alle hätte gerne ersparen können. Aber im Nachhinein gibt es immer was zu lernen. Mhm. Und sie bleiben nicht so negativ hängen, wie man eigentlich gedacht hat. Also das Hirn funktioniert auf eine ganz interessante Art und Weise, dass es das Negative vergisst oder aber das Positive im Negativen sieht.
Ja.
Also
ja. Du hast ja aus jeder Panne was gelernt.
Ja. Ja, also das finde ich so ganz interessant, dass vor allem egal wie viel Angst man hat vor dem Reisen, ist das halt eben wichtig, dass es halt eben, also es gibt natürlich ein paar Dinge, ne, die sind ganz, ganz schlimm, die passieren können, vor allem wenn es halt eben körperlich so geht, ne? Aber das meiste wird positiv sein und das meiste wird auch positiv hängen bleiben. Also das ist schon sehr interessant.
Und selbst wenn alles schlimm ist, sind es die besten Geschichten, die man hinterher zu Hause erzählt. Du erzählst nicht, dass das Wetter schön war und der Strand war schön. Ja, das erzählst du mal kurz. Aber eigentlich erzählst du von der Riesenspinne und als das Zelt zusammengebrochen ist und als der Elefant reingekommen ist ins Zelt. Ich meine, das sind die Geschichten, die man erzählt, oder? Ja,
eine meiner größten Travel-Fails ist in Thailand gewesen, im Süden Thailands bei Krabi. Und da bin ich ich hatte so Bock, also Thailand, du warst ja auch schon oft in Südostasien.
Ja.
Und ich hatte so Bock auf Fried Rice mit Schwein. Mit Mu. Auf Thailändisch Schwein heißt Mu. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn, weil das ja irgendwie Mu ist Kuh, aber es ist Schwein. Und ich bin da immer Fried Rice with Mu, Fried Rice. Und ich bin da von einem Stand zum nächsten. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, tagelang. Ich habe nicht verstanden, warum die alle sagen, nee, haben sie nicht. Sie haben nur mit Gai, also Hühnchen oder oder mit Garnelen oder so. Aber ich hatte so Bock und ich habe in Bangkok gelebt und habe das halt immer regelmäßig gegessen. Und ich hatte irgendwie Bock drauf. Und irgendwann, so nach 2-3 Tagen, sitze ich im Taxi und dann fällt mir ein, hier unten sind die ja nicht buddhistisch, sondern die sind muslimisch und die essen ja alle kein Schwein. Und ich bin da, das kann doch nicht sein, wir sind doch hier in Thailand, warum kriege ich das denn hier nicht? Und ich hab's das war mir so peinlich im Nachhinein.
Das ist lustig. Aber ja. Mir ist auch mal was super Peinliches passiert. Soll ich erzählen?
Ja, bitte, unbedingt.
Da waren wir in der Mongolei zum Drehen und da hast du immer keinen Empfang gehabt. Da hatte ich auch nur so ein Tipp-Handy dabei. Das war 2010. Und dann waren wir in einem Internetcafé, wo ich gedacht habe, ich nutze das jetzt und schreibe eine E-Mail an die Redaktion und Mama, Geschwister, Papa, dass es mir gut geht, dass der Film schön wird und so weiter. Und wir hatten für eine halbe Stunde bezahlt. Und ich habe so einen GMX-Account, habe geschrieben. Und kurz vor Ablauf der halben Stunde kommt die Frau aus dem Internetcafé, guckt mich an und schaltet den Computer aus. Und ich war fassungslos, weil ich hatte natürlich nicht zwischengespeichert und wusste auch, diese halbe Stunde kriegst du auch nicht wieder. Und dann habe ich die gefragt, was das soll. Und dann musste mein mongolischer Gastgeber musste dann übersetzen. Und dann sagte er, ja, die halbe Stunde ist rum. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich hätte doch bezahlt. Ich war so fassungslos, dass ich diesen Laden verlassen musste, weil ich auch wusste, für ihn ist das mega peinlich. Du zeigst dort deine Gefühle nicht so. Du verlierst sofort dein Gesicht. Dann habe ich auf so einem Mäuerchen gesessen und habe geheult und wirklich vor Wut. Und dann kamen so kleine mongolische Kinder, ganz süß, und die haben sich vor mich gestellt und haben mich angeguckt, weil die haben noch nie eine Frau in der Öffentlichkeit weinen sehen. Das war für die ein absolutes Naturschauspiel. Dann habe ich diese armen Kinder angebrüllt. Sie sollen abhauen. Und hinterher ist mir das erst klar geworden, wie schlimm das, also für mich war es schlimm, aber das war auch eine schlimme Situation, in der ich aus deren Sicht mein Gesicht verloren habe. Also wirklich super peinlich. Nicht machen.
Ja.
Aber es ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich hätte vermutlich ähnlich reagiert. Aber es ist halt so, ne? Manchmal hat man sich aber auch nicht so unter Kontrolle. Und manchmal sind die Dinge halt auch einfach größer, als sie eigentlich sind.
Ja, na, und du hast schon 3 Wochen Schlafmangel.
Ja.
Du schläfst die ganze Zeit im Zelt, du hast pausenlosen Tannenzapfen im Rücken und dann bist du einfach irgendwann dünnhäutig.
Ja.
Ja, so war das da.
Speaking of Komfortzone.
Ja. Körperliche Komfortzone und dann seelische Komfortzone, ne?
Genau.
Ist ja beides.
Ja, aber es ist so wichtig, sie ab und zu verlassen. Weil, ja. Wir haben es ja, also ich glaube, das ist eigentlich so das, was wir jetzt gerade auch so seit einer, weiß ich nicht, halben Stunde oder so besprechen, ist, dass all diese Erlebnisse außerhalb dieser Komfortzone halt eben entstehen. Und manchmal sind sie halt negativ, wie jetzt das oder halt eben. Aber du nimmst halt eben auch was raus daraus. Ne? Du nimmst was Positives raus, das passiert dir das nächste Mal nicht mehr. Du lernst andere Kulturen kennen und kommst halt auf eine gewisse Art und Weise denen näher, auch wenn das jetzt nicht die für dich in dem Moment die idealste Art und Weise ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Aber du nimmst auch wieder eine Geschichte mit,
über
die du sprechen kannst.
Und da spielt was rein. Ich habe im 4. Teil von dem Buch so ein bisschen so einen erhobenen Zeigefinger, so einen Appell, was man so Do's und Don'ts, weil ich ja auch wirklich viel falsch mache. Ne? Ich mache schon bei der Begrüßung dieses... Also in arabischen Ländern, muslimischen Ländern weiß ich, dass ich dem Mann nicht die Hand gebe, sondern dass ich mir die Hand aufs Herz lege. Aber in Russland ist das genauso. Wusste ich nicht. Oder dass du nicht über die Schwelle trittst. Lauter so Kleinigkeiten, die kann ich wissen, die muss ich nicht wissen. Da kann ich auch milde mit mir sein, wenn ich sie falsch mache. Aber ich habe da einfach noch so ein kleines Kapitel drin. Und ich habe auch gesagt, und davon bin ich auch überzeugt, dass wir immer, egal wo wir hinreisen, dass wir immer auch Botschafter für unser eigenes Land sind. Das heißt, wenn ich irgendwo ankomme, ich bin immer erstmal die Deutsche. Vielleicht noch die deutsche große Frau oder die Deutsche mit Filmteam, aber ich, egal was ich mache, es wird immer mit diesem Deutschsein konnotiert, wie ich mich eben, ob ich jetzt die Kinder auf der Straße anbrülle, wie viel Trinkgeld ich gebe, wie ich mit Konflikten umgehe, wie ruhig ich bleibe, wird immer mit diesem Deutschsein konnotiert und das ist gut, wenn man sich das ab und zu in Erinnerung ruft, dass man immer auch so ein bisschen Botschafterin oder Botschafter ist.
Absolut.
Und dann kann man sich auch locker machen und dann, finde ich, kann man auch seinen Humor ankurbeln.
Ja.
Sowas, was in Thailand gut geht. Die haben alle Humor irgendwie.
Ja, ich glaube, du bist die allererste, die das mal hier gesagt hat. Also ich mache den Podcast jetzt, glaube ich, seit 2016, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also dieses sich vor Augen führen, dass wir halt eben auch uns als Nation repräsentieren. Das vergisst man halt nämlich auch ganz gerne.
Ja.
Kleiner Appell an alle Ballermann-Reisenden.
Ja.
aber nee, also auch allgemein. Also dass man halt eben auch eine ganze Nation repräsentiert. Das stimmt schon. Im Positiven als halt auch im Negativen.
Ja, wir brauchen unser Vollkornbrot, wir brauchen bestimmte Sachen. Das ist auch okay, aber ich kann da mit Humor mit umgehen. Also ich sage dann manchmal auch, I'm so German. Und dann ist es okay, dass ich gerne nicht möchte, dass hier noch 97 Spinnen drin rumlaufen und dass ich jetzt ein Moskitonetz brauche. Das ist vielleicht bei anderen Ländern auch so, aber dieses... So mit so einem Augenzwinkern unterwegs zu sein, nicht alles so bierernst zu nehmen.
Ja, ja. Also der Ton macht halt eben auch die Musik, ne?
Ja.
Das ist halt eben auch ganz wichtig, dass man halt, also ich finde halt auch Kulturen, da bin ich zum Beispiel auch mal in Japan ganz dolle mit angeeckt, weil halt eben so krass Kulturen aufeinandertreffen. Ich bin Spanier, halber, je nachdem, welche Situation, mal mehr, mal weniger. Und manchmal ist das halt eben auch ein bisschen schwer. Und dann muss man das auch alles mit...
Seine Emotion nicht rauszulassen.
Mit dem Humor und so weiter halt eben. Naja. Deswegen ist ein guter Punkt. Erzähl mir mal bitte über die 1-Minuten-Coachings.
Ach, die 1-Minuten-Coachings sind zwei Sachen, die ich total toll finde, ich habe die gehört, ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann habe ich von diesen Übungen gehört und habe gedacht, wie geil ist das denn? Das muss eigentlich jeder Mensch erfahren. Das eine ist eine Übung bei Angst oder bei Stress oder wenn du gerade fast auf einen Skorpion getreten wärst oder wenn du Angst vor dem Bungee-Sprung oder was auch immer, was Kleineres hast. Gibt es eine Übung? Eselsbrücke ist 4711. das kann sich jeder merken. Und zwar atmest du auf 4 Zeiten ein, auf 7 Zeiten aus und wiederholst das 11-mal. 11-mal wiederholen, damit du es ungefähr 1 Minute mindestens machst. Und auf 4 ein und auf 7 aus, eigentlich kannst du dir auch einfach merken, dass du länger aus als einatmest. Und immer wenn du das machst, immer wenn du länger aus als einatmest, aktivierst du den Entspannungsnerv, den Parasympathikus. Und damit kannst du Flugangst, Höhenangst, Stress, ich fahre zu den Schwiegereltern, es wird anstrengend, nochmal auf der Türschwelle, länger aus als einatmen. Und das ist eine Übung, die nicht funktioniert. Die funktioniert bei jedem Menschen. Und das ist so eine Sache, die ich total toll finde. Wenn jemand jetzt wirklich im Dschungel ist und ein bisschen Panik hat vor der Nacht, ich weiß nicht, ob ihr da zeltet mit den Leuten, wenn du siehst, jemand ist wirklich gestresst, kannst du dem diese Übung empfehlen oder ihr könnt die alle zusammen machen. Und das ist auch hilfreich, dass man das öfters macht, weil man in der Krisensituation wahrscheinlich nicht sofort dran denkt.
Ja. 47:11.
47:11. Mega.
Okay, das ist wirklich super einfach zu merken. Ja. Ein guter Tipp. Ja. Wir bivakieren, wir zelten nicht. Wir lassen das Zelt komplett weg und schlafen in der Savanne draußen am Lagerfeuer, während die Elefanten, Löwen und Leoparden um uns herum schleichen.
Also ehrlich, da müsste ich sehr viel 47:11 machen.
Das ist Hammer. Das ist so geil. Du wächst in dieser einen Nacht so krass über dich hinaus.
Aber du schläfst auch nicht, oder?
Ich schon.
Wenn man vorher schöpft.
Ich glaube,
mich würde das beruhigen, wenn ich wüsste, dass du nicht schläfst, sondern auf uns aufpasst.
Genau. Ich glaube, sobald ich einmal das Schnarchen anfange, geht der Puls bei allen ein bisschen höher.
Ja. Oh Gott. Oh, wie furchtbar. Okay.
Aber wir haben zum Glück 2 Guides.
Die andere Übung, wenn du mal merkst, da ist jemand richtig schlecht drauf und ist so mit dem falschen Fuß aufgestanden und alles ist scheiße, ihr habt Regen oder was auch immer, es kommen keine Giraffen, dann gibt es eine Übung, die war schon seinerzeit bei Ellie McBeal, war das schon die Lächeltherapie. Und zwar lächelst du 1 Minute lang. Kannst du entweder einen Stift zwischen die Zähne tun oder ziehst du die Mundwinkel zu den Ohren. Und das machst du auch mindestens 1 Minute lang. Und was passiert ist, dass der Muskel auf einen Nerv drückt und der Nerv meldet dem Gehirn, mein Mensch ist glücklich. Und das Gehirn glaubt das und schüttet daraufhin Glückshormone aus. Und das ist auch eine Übung, die nicht funktioniert. Die funktioniert immer. Du musst halt diese Minute durchhalten, wo du dir wahnsinnig bescheuert vorkommst, weil du eben so guckst, ne? Ich habe das beim Joggen ausprobiert, im Wald. Ich finde Joggen total ätzend und habe dann einfach gedacht, ich mache das jetzt mal, ich probiere das aus und es ist wirklich so, dass der Körper das ausschüttet. Und es ist auch so eine Übung, je mehr du das übst, umso schneller klappt das mit dem Ausschütten. Die kannst du nicht so unauffällig machen wie die 47:11-Übung. Also ich meine, wenn du jetzt im Bus hinten sitzt, kannst du das mal machen. Aber sie funktioniert.
Also wir sind doch ein bisschen einfacher gestrickt, als wir denken.
Es sind also alles, was wir machen, sind ja neurologische Abläufe. Auch Angst, das sind ja alles neurologische Abläufe. Und wenn du weißt, wie die funktionieren, wie du dein Nervengeflecht sozusagen austricksen kannst, dann ist es ja cool, wenn du es anwendest.
Ja, absolut.
Ja.
Auch solche Sachen, also so Anker setzen. Damit du halt diese Momente wieder vorbringen kannst und solche.
Ja. Habe ich auch ein Kapitel zugeschrieben zum Anker.
Erklär mal, was das genau bedeutet. Du kannst es besser erklären als ich, weil ich habe da keine Ausbildung drin, habe da aber von gehört.
Ja, also jetzt mal ganz platt gesprochen, ist ein Anker etwas, was ich mir mitnehme, zum Beispiel auf eine Reise, was mich an etwas Kräftigendes erinnert. Also du kannst zum Beispiel ein Bild von einem Leuchtturm oder sowas verkoppeln mit dem Gedanken, ich bin stark, ich leuchte durch jedes Gewitter hindurch, komme ich klar, bleibe ich stehen, so zum Beispiel. Und dann würdest du, weil du diesen Satz jetzt mit einem Bild gekoppelt hast, etwas mitnehmen, was sich an das Bild erinnert, ein Schlüsselanhänger mit einem Leuchtturm drauf oder so. Und du kannst es aber auch viel, viel einfacher machen, dass du, wenn du auf eine Reise gehst, wo du ein Jahr unterwegs bist mit dem Rucksack, hast du etwas dabei, was dich an deine Familie erinnert. etwas, was dich an Zuhause, also was der Anker ist an das gute Gefühl, was du zu Hause hast. Das ist ein Anker.
Ja. Ja, und es hilft halt eben auch, ne? Also es hilft halt in positiven und halt auch, also es hilft positiv in negativen Zeiten. Dafür ist er halt eben halt da, um halt
bei Heimweh zum Beispiel.
Heimweh, das ist das Wort, genau. Homesickness. Manchmal bin ich so krass im Englischen drin. Ich bin jetzt schon, glaube ich, in Reisemodus, weshalb ich alles im Englischen mache.
Travel Mode.
Genau, fehlen mir dann die deutschen Worte. Genau. Also bei Heimweh zum Beispiel halt eben daran zu denken. Aber halt eben auch in schlechten Zeiten, dass du halt eben, ne, wenn du jetzt den Leuchtturm nimmst, dass du halt eben durch eine negative Zeit durchkommst, indem du halt einen positiven Anker dann setzt.
Ja. Absolut.
Wir haben über Nepal gesprochen, Himalaya, was das ja so ein der große Umbruch. Du hast auch die Masuren mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Gibt es noch eine andere Reise, die in dem Sinne lebensverändernd war oder halt eben einen großen Eindruck hinterlassen hat?
Also das Sabbatjahr hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen und da gab es so ein paar Sachen, die ich dort gemacht habe, wo ich auch gedacht habe, boah, ich bin so geil, ich traue mich das jetzt. Ich habe zum Beispiel einen Dschungeltrek in Kambodscha gemacht. Ich habe aber auch einen in Laos gemacht und das war mein erster. Und zwar nennt sich das gibt's auch heute noch, das nennt sich Gibbon Experience. Da musst du dich Monate vorher für anmelden, weil die jeden Tag nur, ich glaube, 6 oder 8 Leute mitnehmen. Dann wirst du an den Rand von so einem Naturreservat, von so einem Wald gefahren, vom Bokio National Forest. Dann wanderst du einen Tag lang in diesen Dschungel hinein, sehr viel bergauf. Und irgendwann gibt's dann so Seilbahnanlagen, so Ziplines, wo du dich oben einklingst. Du hast dann so ein Sicherheitsgurtesystem. Du klingst dich ein und zippst dann zum nächsten Berg rüber oder zum nächsten Baum rüber und du übernachtest im Baumhaus. Und das war absolut mega toll. Also das ist so eine Reise, so ein Once in a Lifetime Ding. Und das war am ersten Tag ganz toll. Da habe ich abends auf dieser Matratze gelegen, ich weiß nicht wie viel, 10 Meter über dem Dschungelboden und habe gedacht, wenn ich jetzt sterbe, ist alles gut. Ich habe alles gehabt. Ich bin so glücklich. Nichts kann mir passieren. Und witzigerweise in der nächsten Nacht kam unser Guide abends und sagte so, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. Wir müssen mal reden. Hier kommt ein Gewitter auf uns zu und es kann sein, dass wir heute Nacht evakuieren müssen aus dem Baumhaus. Wir zählen den Abstand zwischen Blitz und Donner und wenn es einen bestimmten, also in einem bestimmten Fenster können wir noch evakuieren. Ich glaube, bis 2 Minuten vorher. Und wenn Blitz und Donner nur noch 2 Sekunden auseinander liegen, also das Gewitter 2 Minuten weg ist, dann bleiben wir im Baum und beten. Und da war ich fix und fertig. Und da habe ich dann nachts gelegen und gedacht, wenn ich jetzt sterbe, dann wäre es echt blöd. Und es war so, also ich fand das so irre, dass an diesem gleichen Ort, im gleichen Setting, du so wahnsinnige Angst haben kannst oder auch so wahnsinnige Glücksgefühle haben kannst. Und das ist für mich mit diesem, das waren nur 3 Tage, aber das war echt so der Trip meines Lebens. War wirklich absolut toll. Ist auch nichts passiert, das Gewitter ist weitergezogen, wir sind alle im Baumhaus geblieben, wir sind alle heile wieder nach Hause gekommen.
Ja, the Gibbon Experience in Laos oder in Kambodscha?
In Laos, ganz oben im Norden. Es ist direkt an der thailändischen Grenze. Du kannst von Thailand über einen Fluss übersetzen und bist direkt auf der Hauptstraße, wo das losgeht.
Okay, sehr
ganz
cool.
Toll.
So, und du hast einmal ganz kurz deinen Podcast mal angesprochen. Man kann dir auch zuhören zu deinem, also ist ja wirklich Wahnsinn, was du alles machst. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also so viele Bücher, Fernsehshow, Dokumentation, preisgekrönt und jetzt auch noch Podcasts. Also
das stimmt. Nebenher habe ich auch noch Filme gemacht, wo ich einfach selber gar nicht vor der Kamera war, wo ich einfach als Dokumentarfilmerin unterwegs war. Das mache ich auch noch. Also ich muss auch 100 Jahre alt werden, um alle Flausen im Kopf noch umzusetzen. Ich habe noch ganz viele Ideen. Und jetzt gibt's eben den Podcast, der heißt Ostwärts, Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen, weil ich da eben auch einfach erzähle, was ist passiert, wie war das da und was ist alles schiefgegangen. Und ich bin mir auch nicht zu schade, Sachen falsch zu machen. Also ich muss nicht perfekt rüberkommen, die perfekte Reisende sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch ist. So wie man ist, ist man halt. Kann man auf ein paar Sachen achten, aber wenn einem was schief geht, kann man auch milde mit sich sein und sagen, ja, so bin ich halt. Ich glaube, Das ist so ein bisschen die Message, die da drunter liegt.
Und ich glaube, das hast du gerade in der letzten Stunde sehr, sehr gut bewiesen, oder in den letzten 50 Minuten. Denn dieses ganze Gespräch war voll mit authentischen Momenten und mit tollen Dingen, die man halt mitnehmen kann. Ich fand, also Reisefieber, welchen Fall? Knesebeck, ne?
Ja. Knesebeck, ja. Ja, super Verlag.
Ist das erschienen? Noch kein Spiegel-Bestseller-Autorin, aber das ist dann der nächste Spiegel-Bestseller.
Ich hoffe es. Ja, ist noch ganz frisch, kann noch kommen.
Genau. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Buch, aber halt eben auch mit diesen ganzen vielen weiteren Projekten, die du da hast. Ich werde es weiterhin verfolgen und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, Sebastian. Und ich wünsche dir morgen eine ganz, ganz tolle Reise und dass du heute Nacht gut schläfst und alles vorbereitet hast.
Ja,
ich wünsche dir Reisefieber.
Genau, ja, das werde ich auf jeden Fall haben. Ich freue mich auf den Point of No Return, weil dann fällt der Stress ab.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Viel, viel Freude.
Bis dann, danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch an Julia für ihre Zeit. Wenn dich das inspiriert hat, das Gespräch, und du ihr Buch toll findest oder beziehungsweise das, was wir besprochen haben, viele weitere Informationen findest du in ihrem Buch Reisefieber. Das habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt, auch ihr Podcast und ihre Fernsehshow und alles, was sie so macht, das ist ja auch ziemlich viel, findest du halt, wie gesagt, in der Description, in der Beschreibung dieser Podcast-Folge auf der Plattform deiner Wahl. Wenn es dir gefallen hat, freut es mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar. Dann lesen wir uns dort oder wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Off the Path, der Reisepodcast. Pass auf dich auf, ich bin Sebastian Canavis, dein Host hier, und freue mich auf nächste Woche. Tschüss.